Ja, Herr, ich danke dir für die Gebete, die heute gesprochen worden sind, für und in diesem Gottesdienst, Herr. Ich danke dir für dein Wort, was du gegeben hast, für und in diesem Gottesdienst, Herr. Und ich bitte dich in Jesu Namen, dass du mich jetzt führst und befähigst, dein Wort weiterzugeben, Herr. Das, was du mir aufs Herz gegeben hast, dass ich jetzt mit diesen Worten ausspreche, die du mir gibst, Herr, in Jesu Namen. Ich stelle mich jetzt unter deinen Befehl und unter deine Regentschaft, Herr, in Jesu Namen. Amen. Wenn Gott seine Kraft einsetzt, wenn er seine Power gibt, dann können wir doch nichts mehr hinzusetzen, oder? Dann können wir nichts mehr hinzufügen. Wenn sein Strom erstmal fließt, was können wir dann noch tun? Dann wäre unser Strom vielleicht gerade noch so viel, als wie wenn man in einem Weidezaun da in die Litze seinen Finger ranhält. Dann zuckt es ein bisschen. Aber wirklich passieren tut nichts. Und es kann dem, was unser Herr gibt, nichts hinzufügen. Und zwar gar nichts. Ist es nicht schön? Ist es nicht total angenehm, wenn wir uns dann zurücklehnen können und ganz entspannt sagen können, der Herr macht's. Seine Kraft macht's. Denn was der Herr nicht macht, das wird ohnehin nichts. Herr, schenk du Erweckung. Herr, schenk du, dass diese Gemeinde wächst. Herr, schenk du all das, was ich brauche. Dem kann ich dann nichts mehr hinzufügen. Ja und Amen? Ja und Amen. Unser Herz setzt uns aber immer so auf zwei Seiten rein. Wir leben immer in so gewissen Spannungen. Die Spannung einerseits: ja, das ist alles richtig, was ich gesagt habe. Der Herr macht's, und was der Herr nicht macht, dem können wir nichts hinzusetzen. Dennoch hat er aber auch uns Aufgaben gegeben und hat gesagt, wir sollen auch was machen. Er hat ja keine Marionetten. Er hat uns auch Aufgaben gegeben. Und so sitzen wir drin in so Spannungen zwischen, was soll ich dabei eigentlich tun? Was ist eigentlich meine Aufgabe? Und ich mag solche Spannungen nicht. Ich mag eigentlich eine ganz klare Anweisung. Es muss genau so sein und nicht anders. Ein Beispiel für so eine Spannung vielleicht noch, wo man manchmal so drin sitzt. Soll ich jetzt Gott lieben oder soll ich Gott fürchten? Was ich liebe, das kann ich nicht fürchten. Was ich fürchte, das kann ich nicht lieben. Und wenn ich mich nun entscheide und Gott nur noch liebe, verliere ich dann die Ehrfurcht vor Gott? Fragezeichen. Wenn ich Gott nur noch fürchte, dann mache ich alles, was ich tue, aus einer Angst heraus. Und ich glaube, beide Dinge sind nicht richtig. Wir leben da genau zwischendrin. Wir sollen Gott lieben und fürchten. Ja? Unser Herz muss mit dabei sein. Bei der Liebe und auch bei der Ehrfurcht vor Gott muss unser Herz mit dabei sein. Was dürfen wir hinzugeben? Wir dürfen unser Bestes hinzugeben. Das ist unsere Aufgabe. Das lesen wir immer wieder. Wir sollen unser Bestes geben. Unser Part und unsere Aufgaben, die Gott gerne von uns erledigt haben möchte. Was ist unsere Aufgabe? Was ist unser Part? Nun, zunächst mal, es ist so. Unser Herr hat ja uns auch Aufgaben gegeben. Er hat uns Verantwortung gegeben. Und er hat uns Entscheidungsfreiheit gegeben. Oder wollte unser Herr von uns haben, dass wir Marionetten sind? Von Anbeginn. Oder haben wir uns dazu entschieden? Wir wollen doch Verantwortung haben. Oder wir wollen Marionetten sein. Nein. Wir haben es auf alle Fälle nicht entschieden, ob wir das eine sind oder das andere sind. Ich glaube, unser Herr hat uns das gegeben. Unser Herr wollte das so, dass wir verantwortungsvolle Menschen sind. Dass wir Verantwortung übernehmen, dass wir Entscheidungen treffen. Dass wir sagen, hier geht's rechts und hier geht's links. Weil er hat uns Verantwortung gegeben. Und in einem Punkt bin ich mir ganz schön sicher, dass unser Herr immer wieder runterschaut zu mir und so schaut, was macht er denn da, Roland? Was macht er denn mit seiner Verantwortung, die ich ihm gegeben habe? Und dass er ganz sicher zwischendurch sagt, geht gar nicht, Roland, was machst du da? Vielleicht sagt er es auch ziemlich oft, ich weiß es nicht, aber ich vertraue auf seine Gnade. Dass aus dem Mist, was ich immer wieder mal vollbringe, dass er dann seinen Dünger hinzugibt und macht und dass dann am Ende doch was Gutes rauskommt. Ich glaube daran, ich hoffe und ich vertraue ihm. Unser Herr hat uns Verantwortung gegeben über bestimmte Dinge und über das, was er uns Verantwortung gegeben hat, da schenkt er seine Gnade, ja. Aber auf der anderen Seite rührt er dabei keinen Finger, weil er hat gesagt, die Aufgabe habe ich dir gegeben. Das ist deins. Und wenn er dir da, wenn er mir da immer reinfummeln würde, wenn ich wieder mal irgendeinen Bock schieße, wo wäre dann jetzt halt meine Entscheidungsfreiheit? Die, die er mir gegeben hat. Nein, er akzeptiert und respektiert meine Entscheidungsfreiheit. Er gibt mir nicht alles vor. Er rührt dabei keine Finger, aber er gibt die Gnade dazu und lenkt mich. Halleluja. Nehmen wir mal an, einfach mal so. Wir sitzen zu Hause in unserer Gebetszeit und da überlegen wir. Und da überlege ich mir so, du, was sind eigentlich so meine eigenen Grundüberzeugungen? Was sind denn meine Grundwerte? Und dann denke ich mir, weißt du was, 10 ist eine gute Zahl. Ich überlege mir mal 10 Grundwerte, 10 Grundüberlegungen, 10 Grundbasisdinge, wo ich sage, das ist meins. Und davon rücke ich nicht ab. Und wenn ich dann so anfange, dann ist es vielleicht bei den ersten 1, 2, 3 relativ einfach. Dann sage ich, mein Grundwert ist und meine Grundüberzeugung ist, dass Jesus Christus gelebt hat, dass er gestorben ist, dass er auferstanden ist und dass er lebt. Für mich. Dann könnte eine zweite Grundüberzeugung sein, der Heilige Geist ist ausgegossen auf diese Welt. Und wenn ich ihn drum bitte, ist er auch in mir. Und dann überlegt man so weiter und dann könnte man zum Beispiel zu einer Grundüberzeugung kommen oder zu einer Aussage. Ich bin davon überzeugt, dass Gott geehrt wird, wenn ich in allen Lebensbereichen mein Bestes gebe. Ich bin davon überzeugt, dass Gott geehrt wird, wenn ich in allen Lebensbereichen mein Bestes gebe. Ja, wenn ich jetzt das so spontan sage, klar, da gehe ich mit. Das ist richtig. Wenn ich aber dann so näher drüber nachdenke, was denn das wirklich bedeutet, was denn da so rechts und links dann so nochmal mit dranhängt, dann neige ich vielleicht eher dazu zu sagen, ach, weißt du was, da ist ja der Punkt noch und da ist der Punkt noch und das ist ja dann der 11. Punkt und somit ist der dann aus dem Rennen. Mein Bestes geben. Lass uns das nochmal anschauen heute. Was ist das eigentlich? Was bedeutet das eigentlich? Mein Bestes geben. Nö, mein Bestes geben, das kann ja jetzt so erstmal nicht sein, weil das ist ja zum Beispiel nur für das Lobpreisteam. Übrigens, vielen Dank, Martina, war total gut, total stark. Mein Bestes geben, das ist nur für das Lobpreisteam, weil ich kann nicht vernünftig singen. Ich kann nur einen Ton. Und den ziehe ich durch, vom Anfang bis zum Ende. Also, wenn es dann geht um mein Bestes geben, dann sitze ich hinten. Dann bin ich die B-Mannschaft, die C-Mannschaft. Mein Bestes geben, das ist außerdem, das ist Leistungsdenken. Das geht gar nicht. Das ist Altes Testament. Wir sind im Neuen Testament, wir sind im Neuen Bund. Da geht es nicht mehr um Leistung. Und solche Gedanken können dann so mitschwingen, wenn ich sage, mein Bestes geben. Damit ehre ich Gott. Gott möchte aber damit nicht eine Zwei- oder Drei-Klassengesellschaft gründen. Die einen sind die Besten und die anderen sitzen dann eben hinten. B-Mannschaft, C-Mannschaft, Auswechselspieler. Ja, wenn es wirklich nicht anders geht, dann nehmen wir den auch noch. Nein. Es geht darum, dass ich mein Bestes gebe. Dass ich mein Bestes gebe, und zwar in dem Augenblick, wo es nötig ist. In dem Augenblick, wo ich gerade eben stehe. Dort, wo ich jetzt stehe, dort soll ich mein Bestes geben. Hier und jetzt. Beispiel. Wir waren vor etwa 4 Wochen waren wir zu Besuch bei einer jungen Familie. Total schön. Haben 2 Kinder. Eins noch kein Jahr alt, das andere 5. Wir kommen dahin. Das Mädchen, wo 5 ist, hat sich total gefreut den ganzen Tag schon, dass wir kommen, und hat für jeden ein Bild gemalt. Total schön. Und ich erzähle das jetzt mal ein bisschen einfacher. Nehmen wir an, also es war wirklich ein schönes Bild für 5-Jährige, ein Traum. Nehmen wir an, das war ein Bub. Und Buben malen ja öfter mal so Krickel-Krackel-Bilder. Und das ist dann so ein Krickel-Krackel-Bild und das bekommst du dann geschenkt. Und der Junge sagt, boah, das ist ein total tolles Bild, das ist wirklich total schön für ihn, weil ich habe mich so gefreut, dass du kommst, dieses Krickel-Krackel-Bild nenne ich die Nacht und das schenke ich dir. So, jetzt hängt das Krickel-Krackel-Bild bei mir in meinem Büro. Jetzt hängt es da ein paar Jahre und weil ich es nicht schön gerahmt habe und weil es dann auch schon älter ausschaut, kann ich es auch nicht auf eBay verkaufen. Also jetzt hängt es da und hängt so die Ohren runter, vergilbt so ein bisschen, schaut nicht mehr so richtig gut aus vom Design her. Dann gehe ich nochmal hin und sage, komm, mal mir ein neues Bild, dass ich wieder ein schönes Bild bei mir im Büro habe, dass ich wieder an dich denken kann, dass das wieder richtig cool wird. Dann sagt das Mädchen, ja, ist kein Problem, gib mal einen Zettel her, Stift, Krickel, Krackel, die Nacht, die zweite, bitteschön, kannst du haben, kannst du aufhängen. Wer das jetzt hat, das Beste gegeben, wäre das jetzt hat von einem 15-, 18-jährigen Mädchen, von einer jungen Frau, dann das Beste gegeben? Wäre bedenklich, oder? Wäre schon bedenklich. Und wenn jetzt das kleine Mädchen im Kindergottesdienst immer Vollgas mit dabei war, im Lobpreis, und hat sich total gefreut und Jesus und hat gesungen und hat Lobpreis gemacht und hat da getanzt. Und wenn sie das gleiche Design hier auf der Bühne als 18-Jährige aufführt und sagt, oh, Lobpreis machen, das ist meine Begabung, da bin ich voll drin, dann wird es bedenklich. Oder? Nein, wir entwickeln uns weiter. Unser Bestes geben zu dem Augenblick, wo ich es tue, wo ich gefordert werde, wo ich angefragt werde. Es geht nicht um Schönheit dabei. Es geht nicht um Schönheit von diesem Bild, von einem 2-Jährigen, 3-Jährigen, 4-Jährigen, sondern es geht darum, in diesem Augenblick das Beste mit Freude zu geben. Das Bild habe ich ja geschenkt bekommen. Jetzt nehmen wir an, ich bin eingeladen bei meinem Schwiegervater und ich habe meinen Schwiegervater total gerne. Dann denke ich mir, ich bringe meinen Schwiegervater auch mal was mit. Und dann gehe ich, sagen wir mal, in einen TDI-Euro-Laden rein und schnapp mir da irgendwas, denke mir, wupp, das passt schon. ein Euro, das ist wunderbar. Das schenke ich ihm. Und jetzt sage ich mal, ich habe meinen Schwiegervater wirklich gern und er hat mich auch wirklich gern. Und jetzt bekommt er das Geschenk. Und dann sagt er, boah, das ist total schön. Hey, da freue ich mich total. Wo hast denn das her? Oh, jetzt komme ich leicht in ein Problem rein. Jetzt habe ich ja zwei Möglichkeiten. Entweder ich sage ihm die Wahrheit, Teddy, 1 Euro, und riskiere damit, dass ich nichts zum Abendessen bekomme. Oder die zweite Möglichkeit, ich sage ihm die Wahrheit, ich lüge ihn an. Und das geht ja erstmal gar nicht. Geschenke transportieren immer mehr als wie nur das Produkt an sich. Oder? Und deswegen würde ich das so nicht machen. Macht man nicht, gell? Wenn ich zu einem lieben Menschen, den ich total gerne habe, wenn ich dahin fahre, dann halte ich nicht noch gerade eben an und nehme ein 1 Euro Geschenk mit. Das passt nicht. Wenn ich für Gott was mache, dann ist es auch ein Geschenk von mir nach Gott. Ob ich jetzt hier predige, ob ich Technik machen würde, ob man hier putzt, egal was wir machen, aber auch weit darüber hinaus. Unser ganzes Leben, jeder einzelne Tag, jede einzelne Stunde soll ja Gottesdienst sein. Also ein Geschenk auch für Gott. Gehe ich da vorher mal in einen 1-Euro-Laden? Passt schon? Passt schon? Nö, Geschenke transportieren viel mehr als nur das Produkt an sich. Sondern es transportiert auch eine Wertschätzung. Schauen wir uns mal ein paar Verse in der Bibel dazu an. Interessanterweise bin ich da auf den Malachi gestoßen. Auf den Malachi? Ja, einer der kleinen Propheten, 3,24 groß, also nicht 3,24 Meter, drei Verse, der dritte hat 3 Kapitel, der letzte hat 24 Verse, 3,24 groß. Ist gleich mal eine Hausaufgabe für jeden Einzelnen. Also 3 Kapitel durchlesen, das schafft man in einer Woche. Also einfach mal lesen, das ist total interessant. Malachi hat etwa 500 Jahre vor Christus gelebt. Mal so ein bisschen, so ganz kurzen Abriss, in welcher Zeit dieses Buch hineingeschrieben worden ist. So ganz kurz. Israel ist ja errettet worden. Ist mit starker Hand herausgeführt worden von Ägypten, weil sie da total unter Bedrängnis waren, unter Druck waren. Der Herr hat sie gerettet. Dann haben sie eine lange Wüstenwanderung gemacht, wo ein paar Dinge vorgefallen sind, die nicht ganz so gut waren. Der Herr war gnädig, der Herr hat sie errettet, er hat sie dennoch ins Land Kanaan geführt. Und wenn wir uns dann so anschauen, die ganze Geschichte vom Volk Israel war eigentlich immer so ein Auf und so ein Ab. Ihnen ging es gut, danach haben sie ein bisschen Unsinn gemacht, blieben also nicht mehr ganz so dran am Gottes Wort, nicht mehr ganz so dran an den Regeln und am Buch Mose, wo die Gesetze aufgeschrieben sind. Und dann ging es weiter bergab und dann, zack, war ein Krieg, war die Teilung des Großreiches Israel. Dann wurden sie weggeführt, dann wurden sie wieder befreit, dann sind sie wieder zurückgekommen, dann haben sie den zweiten Tempel bauen können und so weiter. Es war also immer so ein Auf und so ein Ab, so ein Hin und so ein Her. Wenn man sich das aber dann nochmal so genauer anschaut, wie das eigentlich so passiert ist, dieses Auf und dieses Ab. Wenn Gott sie dann wieder gesegnet hat, wenn er sie herausgeführt hat, wenn es wieder gut gelaufen ist, dann waren die immer in ihrer Gegenwart drin. Also in genau an ihrem Standpunkt waren die immer. So wie das bei uns ja auch ist. Wenn ich heute die Bibel so lese und die Geschichte vom Volk Israel, dann könnte man leicht immer reinfallen und sagen, ja genau, war doch ganz klar, wenn ihr jetzt das macht, dann passiert das. Ist doch ganz logisch, oder? Ist doch ganz logisch, dass dann ein Krieg kommt und ihr den Krieg verliert und ihr dann weggeführt wird. So einfach. Aber die haben entschieden, aufgrund ihres Wissens, das, was sie eben gelernt haben, das, wo sie in der Situation, wo sie drin gesessen sind, wenn ich mein Leben heute so rückblickend und rückwirkend anschaue, dann denke ich mir auch bei manchen Entscheidungen, die ich so getroffen habe, ob die gut oder schlecht waren. Ja, ja, war doch logisch, dass dann, wenn ich so entscheide, dass das so weitergeht und dass das Ergebnis ist. Und manchmal war es ein gutes Ergebnis, manchmal das andere. Und blöd ist dann, wenn es das andere Ergebnis ist. Das, wo ich eben nicht haben wollte, wenn ich also eine falsche Entscheidung getroffen habe. Aber wenn ich mich nochmal zurückversetze in die Situation, wo ich entschieden habe, in den Informationen, wo mir da vorgelegen sind, dann kommt manchmal eine Entscheidung raus, die vielleicht nicht ganz so cool ist und rückwirkend betrachtet blöd war. Aber keiner mag doch blöde Entscheidungen treffen, oder? Mag irgendeiner blöde Entscheidungen treffen? Ich sehe keine einzige Hand, weil das nicht unser Ziel ist. Sie lebten in ihrer Gegenwart. Das Zweite, was man in der Geschichte mit Israel, wenn man es so anschaut, beachten muss, hier ging es immer um sehr große Zeitspannen. Das war ja nicht ein Tag so und ein Tag so. Die wurden ja nicht gerettet und haben den Gottesdienst gemacht und den Tempel gebaut und alles war wunderbar und dann zack, am nächsten Tag waren alle beim Gottesdienst vom Baal. Das war ja nicht so von einem Tag auf den anderen. Das ging ja ganz, ganz schleichend, oder? So ganz langsam. Und wenn ich das so mal mit unserer Zeit vergleiche, was geht denn bei uns so ganz langsam? Was schleicht denn sich bei uns so ganz langsam ein? Da möchte ich mal so ein Beispiel sagen. Wie ist eigentlich Halloween zu uns gekommen? Da denke ich manchmal so drüber nach. Wie ist es eigentlich zu uns gekommen? Wieso, das ist überhaupt nicht schlimm. Da gehen doch bloß die Kinder ein bisschen spazieren und wollen ein bisschen Süßigkeiten haben, oder? Eigentlich ist es überhaupt nicht schlimm. Wenn man sich aber ein bisschen genauer damit beschäftigt, was eigentlich der Ursprung von Halloween ist und was sonst noch alles so abgeht in der Nacht von Halloween, dann sage ich, dann hat das mit den Kindern ein bisschen Süßigkeiten holen eigentlich überhaupt nichts mehr zu tun. Also es geht so ganz, ganz schleichend. Und so stelle ich mir das bei den Israeliten auch vor. So ganz, ganz schleichend und plötzlich, zack, waren alle beim Baal. Also immer schön vorsichtig sein. Auf diese ganz schleichenden Dinge achten. Nochmal, wir waren ja beim Malachi. Wie ist das eigentlich mit dem Malachi? Also, vor 500 Jahren war das ungefähr. Und da war, zu dieser Zeit war äußerlich gesehen eigentlich alles gut. Die haben immer schön ihren Gottesdienst gefeiert, Sabbat gehalten, alles wunderbar. Die haben schön ihren Zehnten gegeben. Die haben alle Gesetze schön befolgt. Alles war wunderbar. Und trotzdem macht sich der Herr in dem Buch von Malachi einmal so richtig, so richtig Luft. So richtig. Er beginnt ja mit den ersten Versen, ich habe euch geliebt. So fängt es an, das Buch Malachi. Ich habe euch alle geliebt. Lesen wir da mal ab im ersten Kapitel, ab Vers 6. Ein Sohn soll seinen Vater ehren und ein Knecht seinen Herrn. Bin ich nun Vater? Wo ist meine Ehre? Bin ich Herr? Wo fürchtet man mich? Spricht der Herr Zebaoth zu euch Priestern, die meinen Namen verachten. Ihr aber sprecht, womit verachten wir deinen Namen? Damit, dass ihr opfert auf meinem Altar unreine Speise. Ihr aber sprecht, Womit opfern wir Unreines? Damit, dass er sagt, des Herrn Tisch ist für nichts zu achten. Denn wenn ihr ein blindes Tier als Opfer darbringt, ist das etwa nicht böse? Wenn ihr ein lahmes oder ein krankes darbringt, ist das nicht böse? Bring es doch deinem Statthalter. Meinst du, dass du ihm gefallen werdest oder dass er dir freundlich ansehen werde? Die Sätze, die sind also nicht geschrieben zu den ganz normalen Gläubigen, zum Volk, zu den Gottesdienstbesuchern. Die sind geschrieben zu den Verantwortlichen. Steht auch hier. Spricht der Herr Zebaoth zu euch Priestern. Merkst du was? Spricht er zu euch Priestern. Wie werden wir immer so genannt? Priester und Könige. Oder? Königskinder. Brüder und Schwestern des Herrn. Ich glaube, das ist auch für uns geschrieben. Und zwar ganz deutlich auch für uns. Zu der Situation, die hier beschrieben ist. Wie ist es mit den Kranken und den Lahmen? Da war also ein Bauer, ein Landwirt, ein Gutshofsbesitzer. Und sagen wir mal, der hat so übers Jahr hinweg, hat der 100 Lämmer bekommen. Und die Rechnung ist ja dann ganz einfach. Seinen Zehnten muss er mal in den Tempel bringen. Dann marschiert er los, der Gutshofsbesitzer, geht dann in seinen Stall, wo die 100 Tiere sind, und dann sagt er, okay, jetzt suche ich die mal aus. Und dann schaut er da so und sieht einen, oh, dem sein Horn ist auch ein bisschen verkrüppelt gewachsen. Was machen denn die damit? Die schlachten das. Schlachten ist einfach, ja, kein Problem. Weil zum Schlachten ist der mit dem verkrüppelten Horn ja in Ordnung. Passt ja. Warum auch nicht? Dann schaut er weiter. Der hinkt da ein bisschen. Warum eigentlich? Na, also heute geht es ihm ja noch gut. Weißt du was? Den nehmen wir auch mit. 10 muss ich ja aussortieren. Dann habe ich den anderen, der ein bisschen Wollläuse, nehmen wir auch mit. Der ist blind auf einem Auge. Komm, nimm mal auch mit, weil wird er eh geschlachtet, oder? Erfüllt doch den Zweck. Geht schon. Passt schon. Also und jetzt erschnappt er da seine 10, die er das so aussortiert. Vielleicht nimmt er auch noch 2 gute mit, die dürfen dann vorangehen. Und dann geht er in den Tempel, geht er zu den Priestern und was sagen die Priestern? Ja, komm nur rein, wenn es mir 10. Ja, passt schon. Komm, wird eh geschlachtet. Passt schon. Passt schon. Ist das so die Einstellung, die wir haben sollen? Das ist nämlich das, was der Herr hier anprangert. Dieses passt schon. Passt schon geht nicht. Bringen wir das vielleicht einmal nochmal in unsere Zeit rein. Wie wäre jetzt das, weil wir sind ja jetzt nicht so viele Landwirte und Bauern und Gutshofsbesitzer. Wie ist es mit den passt schon oder wie ist es mit der Ursache und Wirkung? Wie ist es, wenn ich jemanden eine Freude mit einem Geschenk, also da hier jetzt mit diesem 10. Geschenk zum Herrn, ja, wie empfindet der das? Ja, weil den 10. gebe ich ja als Geschenk für den Herrn, das ist ja das, was ich abgebe für ihn. Mein Bestes soll ich abgeben für ihn. Das steht geschrieben. Er hat es nicht gemacht. Aber immer mein Bestes aus der Situation, wo ich gerade eben bin. Beispiel. Eine junge Familie geht spazieren. Mama, Papa, kleines Kind. Kleines Kind, wie das immer so ist total schön. Ui, da ist ein Gänseblümchen. Zup, schnappt sich das Gänseblümchen. Und schnappt sich, während die spazieren gehen, noch vielleicht 10 Stück. Hat den Schüppel dann so in der Hand und freut sich total an den Schüppel mit den Gänseblümchen. Und dann kommen sie nach Hause und dann sind sie drin und dann sagt das kleine Kind, Mami, schau, habe ich nur für dich gezupft. Die habe ich für dich gezupft. wie reagiert die Mama da? Schön, oder? Kann man sich das so vorstellen, wie die Mama so reagiert? Wie sie schaut? Welchen Blick sie hat? Dann schnappt sie vielleicht so einen Eierbecher oder irgend so ein kleines Glas und dann kommen die 10 Gänseblümchen und das Kind freut sich und die Mama freut sich. Mein Mädchen, das hast du so schön gemacht und vielen Dank. Der Mann beobachtet das. Er sieht das, wie die Frau so reagiert, wie sie das freut, wie das ihr Herz berührt. Nächste Woche ist Hochzeitstag. Und er denkt sich, ich mag genau, dass meine Frau genau so nochmal reagiert. Ich finde das so schön, wie meine Frau reagiert hat. Er marschiert dann raus, zupft 10 Gänseblümchen und überreicht es. Passt irgendwie nicht, gell? Also wir wissen ja, wie die Frau dann reagiert. Können wir uns schon vorstellen. Ja, wenn wir uns so in die Situation so reinversetzen, dann wissen wir schon, was passiert. Es kommt also vielleicht nicht ganz so gut an. Passt schon. Also, unser Bestes geben in der Situation, wo wir genau drin sind. Genau dort, wo wir sind. Es hat ja immer so zwei Bereiche. Manchmal trennt man das so ein bisschen. Der Bereich, wenn ich so in der Gemeinde bin oder wenn ich in der Arbeit bin. Ja, von Sonntag um 12 bis Sonntag um 10 und Sonntag von 10 bis 12. Manchmal trennt man das ja so. Ich sage immer, nein, das kann ich überhaupt nicht trennen, es ist eins. Den Gottesdienst habe ich von Sonntag um 12 bis Sonntag um 12. So lange ist mein Gottesdienst. Die ganze Woche, jeden einzelnen Tag. Wie ist es also in der Arbeit? Wenn ich in der Arbeit bin, gebe ich da mein Bestes? Sollte ich schon. Warum? Weil das so einfach ist, gell? Ich gebe mein Bestes in der Arbeit, weil ich auch immer sofort den Rückfluss sehe. Immer zum Monatsletzten ist eine Gutschrift auf meinem Konto drauf. Die sehe ich so richtig. Immer wenn ich nach Hause komme, bei mir zu Hause brennt Licht, weiß ich, ich habe in der Arbeit mein Bestes gegeben, weil deswegen habe ich die Gutschrift auf dem Konto, deswegen konnte ich meine Rechnung für den Strom bezahlen. Ich mache die Tür auf und merke, es ist warm drin. Ah, auch ein Ergebnis, dass ich in der Arbeit mein Bestes gegeben habe. Selbst wenn ich in Gottesdienst fahre, das Ergebnis, weil ich in der Arbeit mein Bestes gegeben habe. Weil wer bezahlt den Sprit, damit ich in Gottesdienst gehen kann? Also auch das ein Ergebnis, weil ich während der Woche Gottesdienst gemacht habe. Also es hängt alles ganz schön dicht zusammen. Und wenn ich schon in der Arbeit bin, wenn ich schon da bin, wenn ich schon diese 8 Stunden dort abdrücken muss, dann kann ich ja auch mal Gas geben. Oder? Na klar. Warum auch nicht? Warum dort Daumen drehen sitzen und dann das Risiko eingehen, dass der nächste Erste der letzte Erste ist? Ist ja irgendwie auch blöd. Gebe ich mein Bestes auch in der Gemeinde oder auch wenn ich dann den echten Gottesdienst mache? Gebe ich dann auch mein Bestes? Auch wenn ich am Monatsersten dann jetzt nicht direkt eine Überweisung auf mein Konto bekomme? Sondern um mal ehrlich zu sein, eigentlich sogar das Gegenteil mache. Ich sollte ja was in den Opferkorb legen. Interessant, gell? Interessante Gedanken. Das sollten wir uns auch mal wieder genauer anschauen. Mein Bestes geben. Das ist das, was wir tun dürfen, was unsere Aufgabe ist. Abschließend möchte ich noch 2 Verse vom Kolosserbrief vorlesen. Kolosser 3, 17. Und Paulus geschrieben, Kolosser 3, 17. Und alles, was ihr tut, im Wort oder im Werk, alles tut im Namen des Herrn Jesus und sagt Gott, dem Vater, Dank durch ihn. Ich finde das so interessant, da kann man mehrere Übersetzungen anschauen. Irgendwie geht es immer auf das Gleiche hinaus. Um alles. Alles, was ihr nun tut. Im Wort oder im Werk. Da lese ich keine Ausnahmen. Weiter geht es im Vers 22 und 23. Ihr Sklaven, gehorcht in allem euren irdischen Herrn. Tut es nicht nur, wenn sie euch beobachten. Als ginge es darum, Menschen zu gefallen. Gehorcht ihnen vielmehr mit aufrichtigem Herzen und aus Ehrfurcht vor dem Herrn. Woran auch immer eure Arbeit besteht, tut sie mit ganzer Hingabe, denn letztlich dient ihr nicht Menschen, sondern dem Herrn. Wir dürfen heute Abendmahl feiern. Warum eigentlich? Warum eigentlich? Um uns zu erinnern, dass Jesus Christus, der Retter dieser Welt, dass er dein Retter ist und dass er sein Bestes gegeben hat. Er hat sein Bestes gegeben. Und es soll uns Ansporn sein, auch unser Bestes zu geben. Lasst uns das Abendmahl heute und jedes Mal nicht feiern aus einer Routine heraus, aus einer Gewohnheit, weil man das halt so macht. Passt schon. Ist der erste Sonntag im Monat. Und da macht man das eben so. Bla, 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 bla. Oder? Nö. Wir machen das nicht aus einer Routine heraus. Ja, natürlich ist da eine gewisse Liturgie und eine Gewohnheit drin und einmal im Monat, ja. Bedeutet aber nicht nur einmal im Monat. Wir können das Abendmahl jeden Tag feiern. Lasst uns das nicht aus der Routine machen, sondern ganz bewusst uns erinnern, dass unser Herr Jesus sein Bestes gegeben hat. Dass er es war, der sich hat geißeln lassen. Dass er sein Bestes gegeben hat, als er sich hat die Dornenkrone aufsetzen lassen. Dass er nicht zurückgehalten hat und Stopp gesagt hat, wo er das Kreuz auf den Berg tragen durfte. Wo er nicht zurückgehalten hat, wo man ihn ans Kreuz genagelt hat, wo er nicht Stopp geschrien hat, so nicht. Das ist mir alles viel zu anstrengend. Er hat nicht zurückgehalten. Und genau an diese Dinge sollen wir uns erinnern, wenn wir das Abendmahl zu uns nehmen. Ich bitte, dass wir das Brot austeilen.